Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Schön, dass ihr da seid. Ich bin Sibylle Saleski. Im Meer, da findet sich vieles. Fische, Algen, gesunkene Schiffe und Munition.
Das Problem ist, dass nach dem Zweiten Weltkrieg ungefähr 1,6 Millionen Tonnen konventionelle Munition in der deutschen Ost- und Nordsee landeten. Ein Torpedo, der halb eingegraben im Sediment liegt. Streubomben und Streubombenbehälter, Grundminen. Wir haben hier auch etwas Rundes, das ist eine Ankertaumine. Das ist passiert, weil nach dem Zweiten Weltkrieg die Alliierten der Meinung waren, dass Deutschland so schnell wie möglich demilitarisiert werden müsse. Ein anderer Haufen sieht dann so aus, unterschiedliche Kisten noch mit längeren Zylindern dabei. Und da haben sie dann Schiffe beladen mit der Altmunition und dann über Rutschen ins Meer geschmissen. Und dann fielen ganze Munitionshaufen einfach auf den Boden.
Um diese Munitionshaufen oder besser um ganze Felder von Munitionshaufen auf dem Meeresboden, um die geht es heute bei uns im Hörsaal. Es gibt in der deutschen Nord- und Ostsee mehrere Gebiete, in denen ungezündete Munition in großen Mengen aus dem Zweiten Weltkrieg versenkt wurde. Vor der Kieler Förde zum Beispiel oder in der Lübecker Bucht. Dort liegt diese Munition nun seit fast 80 Jahren und ist eine Gefahr, unter anderem, weil sie rostet. Und dadurch wird Sprengstoff im Meerwasser freigesetzt und der ist giftig. Die Stoffe sind krebserregend und lassen sich zum Beispiel in Fischen nachweisen. Deswegen gibt es jetzt ein Forschungsprojekt, um herauszufinden, wie sich die alte Munition am besten bergen lassen könnte. An diesem Projekt beteiligt ist unser heutiger Redner, Jens Greinert. Er ist Meeresgeologe und Professor am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. In seinem Vortrag erzählt er, wie viel Munition auf dem Meeresboden liegt, welche Probleme dadurch entstehen und warum das gar nicht so einfach ist, diese Altlasten zu bergen. Sein Vortrag hat den Titel Munitionsräumung in der Lübecker Bucht. Er hat diesen Vortrag gehalten am 17. April 2024 an der Universität Hamburg und zwar im Rahmen der Ringvorlesung Sustain Mare – Schutz und nachhaltige Nutzung unserer Meere und Küstenregionen. Auf unserer Website findet ihr übrigens auch den Link zum Video des Vortrags und dort könnt ihr euch einige der Unterwasseraufnahmen ansehen, um die es im Vortrag geht.
Ja, das ist also ein Vortrag über Munition im Meer mit einem speziellen Ausblick auf die Lübecker Bucht und insbesondere, was in der nächsten Zeit, sprich dieses Jahr, ab Sommer diesen Jahres und dann bis 2026 dort passieren wird. Bevor ich damit aber anfange, was denn passieren wird, gehe ich nochmal einen Schritt zurück und sage, warum sind wir überhaupt interessiert an Munition im Meer? Was ist das Problem? Das Problem ist, dass nach dem Zweiten Weltkrieg ungefähr 1,6 Millionen Tonnen konventionelle Munition in der deutschen Ost- und Nordsee landeten. Davon ungefähr 300.000 Tonnen in der Ostsee und 1,3 Millionen Tonnen in der Nordsee. Und das ist passiert, weil nach dem Zweiten Weltkrieg die Alliierten der Meinung waren, oder auch zu Recht, denke ich mal, der Meinung waren, dass Deutschland so schnell wie möglich demilitarisiert werden müsse. Und da haben sie dann Schiffe beladen mit der Altmunition, die unbezündert noch an Land lag. Das ist Munition von ganz kleinen Kalibern bis ganz großen Kalibern. Und die wurden einfach auf Schiffe gepackt und dann als Kisten über Rutschen ins Meer geschmissen oder auch mit Schuten. Eine Schute ist ein Schiff, wo man unten den Boden aufmachen kann. Mit Schuten aufs Meer gebracht und dann hat die Schute den Boden aufgemacht und dann fielen ganze Haufen, Munitionshaufen einfach auf den Boden. Und das haben die Alliierten dann gerade in Norddeutschland, natürlich die Briten explizit, haben schon im Juli 1945 spezielle Gebiete ausgewiesen, wo diese Munition zum Teil auch durch deutsche Fischer oder andere Leute zu verklappen ist. Und da gibt es eben eine Ansage für die Lübecker Bucht mit vier Koordinaten. Das sind Eckkoordinaten von Munitionsversenkungsgebieten, wo dann die Fischer hingefahren sind, natürlich alles vor GPS-Zeiten und die Munition verklappt haben, weggeschmissen haben. Vor GPS-Zeiten ist deswegen wichtig, weil die manchmal nicht so ganz genau das Gebiet wirklich getroffen haben. oder auch schon auf dem Weg dorthin angefangen haben, Munition zu verklappen. Die wurden zum Teil im Akkord bezahlt und dann hat man ein sogenanntes En-Route-Dumping. Also während die gefahren sind, haben die schon links, rechts Munition rausgeschmissen vor den Versenkungsgebieten und da sieht man halt auf dem Meeresboden, wie das da liegt. Um Ihnen mal einen Eindruck zu geben, wie denn das aussieht, Munitionshaufen in der Ostsee. Hier unten links sieht man mehrere Bomben, die dort liegen. Das ist in relativ geringer Wassertiefe. Das sind 17 Meter. Das ist also jetzt hier auch natürliches Licht. Das ist nicht beleuchtet. Das ist ein bisschen tiefer. Oben rechts, da sieht man Munitionskisten mit diesen runden Endstücken. Das haben wir eben in dem Video vorher gesehen, dass das dazu genutzt wird, um schwere Munitionsobjekte zu rollen. Und das Video unten rechts zeigt halt ein Torpedo, der halb eingegraben im Sediment liegt. Und eindeutig sieht man, dass da Bomben liegen, die stecken mit ihren schweren Köpfen im Sediment und die Leitwerke gucken hinten noch raus. Da sind aber eben auch Kisten. Und das gibt mal den Eindruck, was dort eigentlich liegt. Das sind jetzt Aufnahmen aus der Lübecker Bucht. In anderen Gebieten sieht das ähnlich aus, aber Lübecker Bucht ist extrem stark belastet und hat halt häufig diese Munitionshaufen, die durch Schuten verklappt wurden. Ein anderes Problem ist, dass Munition erstmal da liegt, aber warum ist es jetzt eigentlich ein Problem? Das ist, wenn ich etwas bauen will, wenn ich eine Kabeltrasse von A nach B legen will, wenn ich eine Pipeline bauen will oder auch Offshore-Windausbau vorangetrieben werden soll, dann muss vorher immer das Gebiet auf Munition sondiert werden. Das kennen wir auch von Land, wenn man irgendwo baut, zumindest in Norddeutschland, hier in Kiel ist das ganz schlimm, muss man immer eine Munitionssondierung machen. Dabei wendet man sich an den Kampfmittelräumdienst, der guckt dann auf alte Aufnahmen, auch von Flugzeugen, um zu gucken, ob nicht in einem Gebiet Munition abgeschmissen wurde und dort noch Blindgänger liegen. Muss also vorher eine Sondierung gemacht werden und das passiert eben beim Bau, Offshore-Bau genauso. Da macht man natürlich andere Methoden, da hat man dann keine Luftaufnahmen, sondern muss mit anderen Methoden ran, die werde ich gleich nochmal erzählen. Aber das ist eben ein Teil, warum diese Munition im Meer gerade seit dem Ausbau von Offshore-Wind in Deutschland so seit 10, 15 Jahren wirklich ein brisantes Thema geworden ist. Das andere ist, ich muss natürlich Hafeneinfahrten oder Häfen freihalten von Munition, Schifffahrtsrouten müssen freigehalten werden. Und auch natürlich bei Fischerei oder Dredging, das haben wir jetzt in Deutschland nicht so doll, Dredging, aber in den Niederlanden und Belgien ist das ganz groß, muss ich halt vorher gucken, wenn ich Sediment von A nach B transportieren will, dann muss ich vorher wissen, okay, liegt dort eventuell ein Stück Munition, was mir beim Hochpumpen des Sediments Probleme bereiten kann. Munition im Meer ist auch ein Problem für Strandbesucher. Das ist ein kleiner Junge, das war letztes Jahr im Sommer, der hat in einem Badeörtchen hier in der Nähe von Kiel, Kalifornien heißt das, hat Sprengstoff am Strand gefunden und wenn man diesen Sprengstoff anfasst, der sieht aus wie ein Stein, der ist ein bisschen leichter, dann kriegt man so gelbe, schmierige Hände. Und das ist halt nicht gut, weil dieser Sprengstoff eben auch aus TNT besteht und TNT karzinogen und mutagen ist. Das erzähle ich nachher auch noch. Weiter ist natürlich marine Munition im Meer, insbesondere wenn man zurückdenkt, die Anschläge auf die Nord Stream Pipeline, kann diese Munition eben auch immer noch benutzt werden, wenn Leute sich die besorgen können, kann sie für Anschläge theoretisch benutzt werden. Und was uns insbesondere interessiert, auch in der Mission Sustain Mare, ist, was sind denn die negativen oder potenziell negativen Einflüsse auf das Ökosystem? Und das erforschen wir nicht nur in dem CONMAR-Projekt, jetzt in Sustain Mare, sondern haben ungefähr 2011 in Deutschland wurde mit Forschung zu den Umwelteinflüssen von Munition eigentlich begonnen. Da kann man natürlich sagen, ist ja relativ spät. Die Munition wurde 1945 ins Meer geschmissen und dann endlich 2011 fängt man an, sich mal Gedanken zu machen, was denn die Umwelteinflüsse sind. Das ist halt ein bisschen spät, aber zum Glück ist es dann ja doch passiert. Und seit dieser Zeit untersuchen wir das eben. Ein Problem, warum wir erst so spät mit dieser Munitionsforschung angefangen haben, ist, dass es nicht so richtig klar war und erst mittlerweile wirklich klar wird, wer ist eigentlich verantwortlich in Deutschland für Munition im Meer. Ich hatte angemerkt, wenn Sie irgendwo ein Haus bauen oder wenn eine Kabeltrasse gelegt werden muss, offshore, dann sind es die Kampfmittelräumdienste und die Kampfmittelräumdienste gehören zu den Ländern. Die sind häufig im Innenministerium angesiedelt und in Schleswig-Holstein sind das Polizisten, die sich darum kümmern. Auf Bundesebene gibt es gar keine richtig Verantwortlichkeit, obwohl die Bundesregierung, also Berlin, natürlich als Nachfolger des Dritten Reiches, eigentlich für diese Altlasten zuständig wäre. Das ist aber jetzt ein Problem vom Föderalismus, dass nämlich die Länder zuständig sind und auch die Hoheit haben innerhalb der 12-Meilen-Zone, also vom Strand 12 Meilen raus. Da sind die Länder zuständig. Erst jenseits dieser 12-Meilen-Zone ist der Bund zuständig. Andererseits ist der Bund aber auch wieder zuständig, auch innerhalb der 12-Meilen-Zone, wenn es um Verkehrswege geht. Also das ist alles nicht so ganz, ganz eindeutig leider geklärt. Und deswegen war es immer ein großes Problem zu sagen, okay, wer müsste sich denn jetzt kümmern? Ist es Bund oder Land? Und welches Ministerium im Bund oder Land muss sich kümmern? Ist es das Verkehrsministerium? Ist es das Umweltministerium? Ist es eventuell die Bundeswehr? Und steht da oben gerade, die Bundeswehr ist nicht zuständig. Und das ist das Schöne. Wir wissen, dass die Bundeswehr nicht zuständig ist. Also immerhin weiß man eine Entity, die nicht zuständig ist, das ist die Bundeswehr. Die Bundeswehr ist nicht für Altlasten zuständig. Die ist eigentlich für Munition zuständig, die in Kriegshandlungen eigentlich eingesetzt wird oder eben gesprengt werden muss. Die Bundeswehr ist nichtsdestotrotz sehr aktiv im Bereich Munitionssuche, auch auf zivilen Bereichen als Amtshilfe für Wasser- und Schifffahrtsämter und auch beim Räumen von Munition ist die Bundeswehr auch oft mit zuständig. Das Schöne ist, dass durch die wissenschaftlichen Arbeiten, die wir geleistet haben, seit 2022 sich endlich ein Bundesministerium verantwortlich zeigt. Und das ist in dem Fall das BMUV, Bundesministerium für Umwelt, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Das ist das Ressort von Steffi Lemke, die sich dieser Thematik der Marienmunitionsräumung, also das, was in Zukunft passieren soll, angenommen hat. Dann hatte ich schon ein bisschen gezeigt, was wir wissen. Ich gehe da noch mal ein bisschen ins Detail, weil ich einige von diesen Bildern dann immer wieder zeigen würde, was wir machen, um auf den Meeresboden zu gucken, um mal zu analysieren und zu kartieren, was denn dort eigentlich liegt. Benutzen wir AUVs, autonome Unterwasserfahrzeuge, Autonomous Underwater Vehicles, die mit Kameras ausgestattet sind. Und diese Kameras zum Beispiel nehmen alle Sekunde ein Bild. Und wenn das AUV so in 1,50 Meter über den Meeresboden fährt und ein Foto macht, kriege ich relativ viele Fotos mit einem großen Overlap. Und dann kann ich diese Bilder dazu nutzen, um ein sogenanntes Fotomosaik zu erzeugen. Das ist also das Zusammenkleben von mehreren Bildern. Und diese Fotomosaiks geben mir dann nicht nur ein Foto, sondern halt ein großes Bild von mehreren 10er bis 100 mal 100 Metern in einer sehr, sehr hohen Auflösung. Also da sind wir bei 2, 3 Millimetern Auflösung. Und parallel zu dem Bild, was ich sehe, kriege ich auch noch eine Morphologie. Das hat man eben bei dem kleinen Bild gesehen. Da hat sich was geändert, da wurde es plötzlich bunt. Ich kriege also auch noch eine Höhenaussage dazu und kann dann wie in einer Virtual Reality mir diese Munitionsobjekte oder auch andere Objekte, man muss ja nicht nur Munition fotografieren, kann ich mir sehr hochauflösend angucken. Und was man da jetzt rechts sieht, sind diese grauen oder braunen Körper, wie man hier so sieht, das sind Grundminen, sind so zylindrische Körper. Wir haben hier auch etwas Rundes, das ist eine Ankertaumine. Und man sieht hier auch noch so ein Achteck. Das ist ein Anker, den der Kampfmittelräumdienst für uns dorthin gelegt hat. Da haben wir wissenschaftliche Geräte dran festgemacht. Die sind jetzt aber wieder weg. Hier nochmal ein anderer Eindruck, wie das aussehen könnte. Das ist jetzt von der Lübecker Bucht. Da sieht man, dass da wohl eine Schute unterwegs war und so eine ganz große Fläche. Das sind Streubomben und Streubombenbehälter. Diese ganze Fläche ist 40 mal 10 Meter groß, also schon eine wirkliche Fläche mit über 5000 Streubomben, die dort liegen. Und das ist in der Lübecker Bucht. Und das ist nur einer von ungefähr 200 ähnlichen und ein bisschen anders gearteten Hauben, die wir haben. Wir haben jetzt schon angefangen, über die Lübecker Bucht zu sprechen. In der Lübecker Bucht gibt es zwei ausgewiesene Munitionsversenkungsgebiete. Das eine heißt Haffkrug, das andere heißt Pelzerhaken. Hier sieht man das Versenkungsgebiet Pelzerhaken. Und die Karte, die man dort sieht, ist von blau nach rot. Das sind also die Tiefen. Da sieht man 23 bis 19 Meter oder 19,5 Meter. Rot ist halt flach und blau ist tief. Und wir haben so einen rötlich eingefärbten Bereich, das ist eigentlich der ausgewiesene Munitionsversenkungsbereich. Und dann sieht man aber viele rote Pünktchen, die eigentlich Munitionsobjekte sind, die wir detektiert haben. Und wir haben die mal alle ausgezählt und das ist jetzt eine nicht mehr ganz aktuelle Auszählung. Da sind wir insgesamt auf 127 von solchen Schutthaufen gekommen, 1700 Einzelobjekte und dann haben wir mal die Fläche ausgerechnet, wie viel denn das ist. Wenn man diese Flächen zusammenzählt, kommt man auf ungefähr 5 Fußballfelder innerhalb einer Fläche des Versenkungsgebietes von 10,2 oder 10,3 Quadratkilometern. Man muss sich also ein Munitionsversenkungsgebiet so vorstellen, dass man eine große, große Fläche hat und an vielen Stellen liegen halt Haufen so von 10er Meter Größe. Das ist also nicht, dass über Quadratkilometer Munition flächendeckend am Meeresboden liegt, sondern viele Einzelobjekte und Schutthaufen halt. Und wenn man das mal zusammenrechnet, was das an Gewicht ist, kommen wir hier auf knapp 6000 700 Tonnen Munition, die wir hier haben. Und wir wissen, dass in der Lübecker Bucht wahrscheinlich noch viel mehr liegt. Ein bisschen Munition wird auch im Sediment vergraben worden oder wird im Sediment liegen, weil es beim Absenken oder beim Runterschmeißen halt im Sediment eingeschlagen ist und dann in den Matsch versunken ist. Ich hatte angemerkt, diese Munition früher, die Bomben, die ich gezeigt hatte, die waren nicht bezündert. Da waren also keine Zünder drauf. Deswegen explodieren die nicht. Und deswegen ist auch die Bergung nicht ganz so kritisch, als wenn ich eine Bombe beim Offshore-Windpark bauen räumen will, weil das sind oft Bomben, die abgeschmissen wurden während Kriegshandlungen, die dann halt bezündert sind. Da ist halt die Gefahr, dass die explodieren, höher, als wenn ich eine unbezündete Seemine oder Grundmine habe. Genau, das haben wir. Das ist also mal ein Überblick, was in der Lübecker Bucht liegt, in dem einen Versenkungsgebiet. Wie gesagt, Haffkrug, da liegt nicht ganz so viel Munition, ist ein weiteres. Und was das andere Problem ist, ist, dass aus dieser Munition, können Sie sich vorstellen, wenn die da jetzt 80 Jahre im Sediment liegt, dass die anfängt durchzurosten, dass sprengstofftypische Verbindungen, STVs, aus offenliegender Munition, also wo keine Metallhülle mehr drum ist, in die Meeresumwelt gelangt. Und das Problem ist, dass diese sprengstofftypischen Verbindungen, die sind karzinogen und mutagen. Das möchte man also nicht in der Umwelt haben. Und seit 2018 machen wir wiederholt Monitoringfahrten. Da fahren wir also mit Forschungsschiffen raus, die deutsche Ostsee entlang und nehmen Wasserproben und analysieren das. Und hier ist mal gezeigt, was die Konzentration, das sind Daten von 2018, was die Konzentration von TNT an den Lokationen sind, die wir beprobt haben. Jeder Kreis ist halt eine Probenlokation und die Größe des Kreises und die, je röter, desto höher ist halt die Konzentration. Da sieht man Nanogramm pro Liter, 25 Nanogramm pro Liter, was immer das jetzt heißt. Ja, das sieht man. Was man aber auch sieht, da sprengstofftypische Verbindungen halt nicht nur als TNT vorkommen, sondern eben auch als DNB zum Beispiel oder RDX, dass in unterschiedlichen Lokationen unterschiedliche sprengstofftypische Verbindungen im Wasser sind. Wenn ich also, und das ist immer noch, RDX ist auch wieder dieser Benzolring, auch karzinogen, mutagen. Ich kann also nicht nur eine Substanz analysieren, um rauszukriegen, wie denn die negative Belastung durch diese Schadstoffe sind, sondern ich muss einen ganzen Wust an Analysen eigentlich machen oder nicht Analysen machen, aber einen Wust an unterschiedlichen Substanzen mir angucken, um eine gesicherte Aussage zu machen, wie potenziell schädlich die Menge an gesamt-sprengstofftypischen Verbindung ist. Und was dazu auch gemacht wird, also hier haben wir nachgewiesen, dass sprengstoffliche Verbindungen ins Wasser kommen und die Lübecker Bucht in dem Fall mit RDX relativ hoch belastet ist. Wenn ich zurückgehe, sieht man, dass TNT eher beim Eingang von der Kieler Förde höhere Konzentration hat. Das ist das Versenkungsgebiet. Kolberger Heide ist ein anderes Gebiet. Und was wir wissen, das sind Untersuchungen, die Kollegen vom Thünen-Institut gemacht haben, ist, dass auch sprengstofftypische Verbindungen zum Beispiel von Fischen aufgenommen werden, auch von Muscheln aufgenommen werden. Und das Gute ist, dass Fische eine Leber haben und eine Galle haben, die filtern dann nämlich diese Schadstoffe raus. Was die Kollegen vom Thünen-Institut gemacht haben, ist sich angeguckt, wie hoch die Konzentration von DNB, TNT, 2 und 4a DNT, das sind Umbauprodukte dieses primären TNTs, in der Galle und in der Leber sind. Und da sieht man, wie schnell das nach 120 Minuten, also nach 2 Stunden, die Konzentration zunehmen, weil sie nämlich, weil diese Fische das TNT umwandeln und dann in diese anderen Metabolite umwandeln, die dann in der Galle und in der Leber sind und dadurch können die Stoffe auch wieder ausgeschieden werden vom Fisch, was natürlich gut ist, weil er reinigt sich dadurch selber, ja. Wir haben aber auch festgestellt, dass man einen deutlichen Unterschied sieht zwischen Referenzgebieten und Versenkungsgebieten. Hier ist mal dargestellt wieder ähnliche schadstofftypische Verbindungen. Einmal in der Kolberger Heide, das ist halt ein Versenkungsgebiet, und Stoller Grund, das ist auf der anderen Seite von der Kieler Förde als Referenzgebiet, dass Fische in dem Referenzgebiet deutlich weniger sprengstofftypische Verbindungen in der Galle haben als die im Versenkungsgebiet. Und das zeigt eindeutig, diese Versenkungsgebiete sind ein Hotspot für die Kontamination von sprengstofftypischen Verbindungen. Das ist jetzt nur in der Galle und in der Leber. Da kann man natürlich sagen, okay, die Galle und die Leber esse ich ja nicht. Was interessiert mich das? Wir haben aber auch, das waren jetzt Arbeiten vom Geomar, Herr Beck hat das gemacht, haben auch mal auf den Märkten Fisch und auch ein paar Krabben gekauft und haben die auch mal analysiert, also ganz unterschiedliche Fischarten. Und da sehen wir auch, dass wir TMT und das Umbauprodukt 2A-DNT nachweisen können. Und wieder sehen wir, dass TNT in geringeren Konzentrationen vorkommt als das 2A-DNT, das Umbauprodukt. Ja, und das sind Analysen, die nicht in der Leber gemacht sind, sondern im Fleisch, dass aber die Umbauprodukte schon höher sind. Da kann ich also mit Gewissheit sagen, auch wenn der Fehlerbalken relativ groß ist, was die Konzentrationen sind, zum Beispiel im Pollock bei 2-DNT ungefähr 5 Nanogramm pro Feuchtmasse. Kurz und gut. Mit diesen Daten wird gezeigt, dass sprengstofftypische Verbindungen erstmal in den Fisch gehen. Ich kann es in der Leber nachweisen, in der Galle nachweisen, aber auch ins Fleisch gehen. Zum Glück zu extrem geringen Konzentrationen. Dieses Nanogramm pro Gramm ist nicht wirklich viel. Und wenn man das mal umrechnet, toxikologisch, würde das heißen, damit ein Mensch bei diesen Konzentrationen eine bedenkliche Menge an sprengstofftypischen Verbindungen aufnehmen würde, müsste er täglich über ein Jahr lang 7 Kilogramm Fisch essen. Und da bin ich mir sehr sicher, dass keiner von Ihnen das macht. Also, bottom line ist, den Ostseefisch kann man noch essen. Die können da ganz genüsslich reinbeißen und auch 1 Kilo am Tag essen, wenn sie wollen. Ja. Wenn sie dann viel, 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 viel mehr essen, dann sollte man sich dann vielleicht noch mal überlegen. Aber das macht jetzt zum Glück keiner. So, das ist das, was wir wissen, und das ist auch etwas, warum Politiker und auch die Umweltministerium, insbesondere auch in Schleswig-Holstein, ein großes Interesse haben, diese Thematik Munition im Meer genauer anzugucken und warum jetzt auch durch das BMUV, jetzt bin ich wieder zurück bei der Bundesregierung, das BMUV gesagt hat, mit Steffi Lemke dort in der Mitte vom Foto, gesagt hat, wir setzen ein Sofortprogramm auf mit insgesamt 100 Millionen Euro, um pilotartig, also zum Testen, einmal Räumungs- und Vernichtungskapazitäten zu entwickeln und exemplarisch einmal durchzuführen. Die Idee ist also in diesem Sofortprogramm, dass bis 2026 eine Piloträumung stattfindet und diese geräumte Munition dann auch in einem zweiten Schritt durch eine noch zu bauende und zu konstruierende Vernichtungsplattform auch gleich vor Ort vernichtet wird. Und das Vernichten heißt nicht in die Luft jagen, das möchte man überhaupt nicht mehr machen, sondern Vernichten heißt zerlegen und verbrennen. Dann habe ich den Sprengstoff, den kann ich durch verbrennen. Explosion ist eine sehr, sehr schnelle Verbrennung. Da wird das eben nicht durch Explosion gemacht, sondern wird es verbrannt und dann habe ich nachher eine Metallhülle übrig. Das ist das, was man möchte. Und dazu wurde durch die Firma Seascape, die wurde beauftragt vom BMUV, das war Anfang 23, Ende 22, Anfang 23, wurde die Firma beauftragt, ein Konzept zu entwickeln, wie man denn so etwas durchführen könnte. Und Kernaussage von diesem Konzept ist, dass es eigentlich 4 Module gibt, die man entwickeln muss. Das eine Modul ist die Erkundung und Detektion, wo liegt was und wie viel. Ja, das zweite Modul ist, okay, ich muss es bergen, dann habe ich sozusagen in der Hand. Und dann gibt es Modul 3 und 4, da geht es um die Aufbereitung. Jetzt habe ich die Munition, jetzt muss irgendwie dieser Sprengstoff raus. Ich muss es vielleicht aufschneiden oder ich kann es im Ganzen verbrennen oder wie auch immer. Das ist die Aufbereitung. Und dann final ist es die Entsorgung, also das Verbrennen und insbesondere auch die Filterung der Abgase, die nämlich auch noch giftig sind. Also diese 4 Module werden angedacht und dann hat sich in diesem, oder das Konzept hat sich überlegt, dass es sinnvoll wäre, wenn man das zeitlich gestaffelt macht. Wenn man also nicht alles gleichzeitig macht und wartet, bis das letzte Stück auch fertig ist und dann erst anfängt, sondern dass man anfängt, okay, mit der Erkundung und dann mit der Bergung. Ich kann ja erkunden und dann kann ich ja schon anfangen zu bergen und dann muss die Plattform oder die Kapazität, die die Vernichtung macht, muss ja potenziell noch gar nicht da sein. Und dann ist Ihnen auch aufgefallen, dass ja durch die Forschung, das habe ich Ihnen ja gerade gezeigt, die Erkundung ja schon im großen Maße gemacht wurde. Die Lübecker Bucht habe ich Ihnen erzählt. Ich habe 6.700 Tonnen haben wir zusammen gefunden an Munition, die sofort geräumt werden könnte. Das heißt, der nächste Schritt, der jetzt passiert, ist ja eigentlich die Bergung oder Räumung und danach dann die Aufbereitung und Entsorgung. Und die Daten, die wir generiert haben, haben dazu geführt, in Zusammenarbeit mit dem BMUV und dem Sofortprogramm mit der Firma Seascape, dass 7 Munitionshaufen in der Lübecker Bucht ausgewählt wurden, um als Piloträumgebiet sozusagen herzuhalten oder als Piloträumungslokation herzuhalten. Und es ist die Lübecker Bucht geworden, weil die Haufen, die dort liegen, sehr komplex sind, sehr unterschiedliche Munitionsarten dort liegen und insbesondere die Munition auch handhabbar ist. Diese großen Seeminen, die ich Ihnen gezeigt hatte, diese grauen, langen Zylinder in der Kolberger Heide, das sind Großkampfmittel, da möchte man erstmal nicht so richtig ran. Die werden auch schon häufiger jetzt durch den Kampfmittelräumdienst geborgen und auch an Land gebracht und dann auch final vernichtet. Aber was man nicht macht, sind halt diese ganzen Schutthaufen, diese Munitionshaufen, die ich Ihnen gezeigt habe. Da weiß man nicht, wie man da rangehen soll. Und in der Lübecker Bucht liegen eben sehr viele von diesen Schutthaufen. Und man möchte jetzt gucken, wie man technisch am effektivsten, sichersten und schnellsten diese Munitionshaufen eigentlich räumen kann. Da ist also das Ziel dieser Piloträumung ist nicht, die Lübecker Bucht komplett zu räumen, sondern das Ziel ist, zu technisch rauszukriegen, wie kann ich sie am besten räumen. So, und das ist eben ganz wichtig. Parallel dazu soll auch ein sogenannter Wet Storage noch entwickelt werden, wenn ich Munition räume von diesen sehr konfus und komplex übereinander liegenden Munitionskörpern. Die kann ich dann ja nehmen und könnte sie sozusagen schön ordentlich unter Wasser noch in eine Art Regal legen, dass wenn denn die Vernichtung großmaßstäblich erfolgen kann, ich eigentlich nur noch hingehen muss und meine schön sortierten unterschiedlichen Munitionskörper aus dem Regal nehme, um sie der Zerlegung und der Vernichtung zuzuführen. Und deswegen ist entschieden worden in einem Prozess, den Geomar auch im Rahmen von Sustainmare, vom Conma-Projekt begleitet hat, wurde halt entschieden, dass 7 Munitionshaufen-Lokationen in der Lübecker Bucht geborgen werden. Und das steht jetzt halt an. Und da haben wir diese 7 Haufen ausgewählt und da sieht man mal in der kleinen Tabelle, welche Flächen wir da ansprechen, also 415 Quadratmeter bis, oder das Größte sind 467 Quadratmeter bis 130 Quadratmeter. Das sind also diese unterschiedlichen Flächen. Und da sieht man, wie viele Objekte da zum Teil drin liegen. Zum Teil sehr viele kleine Munitionskisten, Gurtmunition, einzelne Bomben, verschiedene Granattypen und andere Granaten liegen dort. Und das sind wirklich die Haufen, die jetzt im Juli angefangen werden zu bergen. Und da sieht man so, einfach so einen ganzen Kistenhaufen, mehrere Kisten unterschiedlicher Größe mit kleinkaliberiger Munition einfach auf dem Meeresboden liegen. Oder hier nochmal, da sieht man auch Gurtmunition. Was dieser große Behälter ist, weiß ich jetzt gar nicht ganz genau. Da sind da zum Teil auch Bomben drin, aufgegurtete Munition noch mit Kisten. Diese braunen Bereiche sind Algen, die dort gewachsen sind. Und da ist es für die Kampfmittelräumung eben komplex, diese einzelne Munition da rauszuholen. Wenn ich die Kiste fasse, zerfällt die mir wahrscheinlich entweder in meinen Greiferarm oder wie immer die Kampfmittelräumfirmen das dann machen wollen. Ein anderer Haufen sieht dann so aus, unterschiedliche Kisten noch mit längeren Zylindern dabei. Oder hier auch Bomben, die dort liegen, zum Teil im Sediment, die muss man also wieder ein bisschen ausbuddeln. Und wir wissen natürlich nicht, wie viel noch im Sediment und auch daneben liegt. Das wird auch nochmal spannend werden, wenn die Räumfirmen anfangen zu räumen. Oder hier, das ist so ganz chaotisch, ein bisschen eher verteilt, unterschiedliche Munitionstypen, Bomben, irgendwelche runden Zylinder und andere Dinge. Oder hier ähnliche, wie wir sie auch gesehen haben in dem Video ganz am Anfang, mit diesen runden Scheiben an der Seite, also eher Großkampfmittel. Das sind sehr wahrscheinlich Wasserbomben, die dort in einen Holzrahmen gelagert wurden und dann beim Verklappen eben außenbords geschmissen wurden. Die sollen testweise dort geborgen werden, wobei es nicht darum geht, dass jeder Haufen komplett weg ist, sondern es wird eher nach Zeit und Erkenntnisgewinn wird beauftragt, damit man nachher weiß, okay, wie lange dauert die Bergung dieses Typs Munition mit der Technologie, die wahrscheinlich unterschiedliche Kampfmittelräumfirmen anwenden werden. Genau. Ich hatte schon erzählt, dass die Räumung im Juni stattfinden soll. Soll halt angefangen werden. Und die Beauftragung der Räumfirmen erfolgt jetzt im Mai. Die Diskussion, es gab eine Ausschreibung, eine öffentliche Ausschreibung, wo die Bilder, die ich Ihnen eben gerade gezeigt hatte, auch Teil waren, dass die Kampfmittelräumfirmen wussten, okay, worauf sie sich einlassen. Dann haben sie sich überlegt, wie könnte man das machen. Dann haben sie ein Angebot abgegeben. Dann jetzt zurzeit laufen Diskussionen zwischen der Firma Seascape und unterschiedlichen Kampfmittelräumfirmen über nähere Details. Und dann soll halt im Mai beauftragt werden. Und sehr wahrscheinlich wird es nicht nur eine Räumfirma, die räumt, sondern zwei oder drei Räumfirmen, die aber alle mit unterschiedlicher Technologie kommen und unterschiedliche Vorschläge machen, wie sie das machen würden. Und dann werden halt mehrere beauftragt und dann guckt man, was am effektivsten ist. Wie gesagt, der Erkenntnisgewinn ist ganz wichtig. Und das soll halt im Juni dann losgehen. Was parallel dazu erfolgen soll, und da komme ich dann gleich zu dem, was wir jetzt schon im März gemacht haben, es soll auch ein Umweltmonitoring gemacht werden, um zu schauen, was denn die Beeinflussung der Räumung selber auf die Umwelt ist. Ja, wenn ich jetzt diese ganze Munition da liegen habe und ich möchte sie greifen und von A nach B lagern, kann ja sein, dass mir ganz viel kaputt geht. Und da kommt ganz viele sprengstofftypische Verbindungen oder eventuell auch Schwermetalle in die Umwelt. Und das will man natürlich verhindern. Man möchte wissen, passiert das oder passiert das nicht? Man möchte auch wissen, wie viel Sediment wird dabei aufgewirbelt und wie viel Sediment lagert sich dann auch ab und hat eventuell negativen Einfluss auf Fauna, die da liegt, auf kleine Würmchen oder wer immer denn da liegt. Ja, und die Idee ist, dass man dieses Umweltmonitoring vor der Räumung macht, damit man weiß, was ist denn sozusagen die Baseline, wie funktioniert das Ökosystem jetzt und wie sieht es jetzt aus, während der Räumung selber und dann auch in Zeitabständen nach der Räumung. Dass man also wirklich sagen kann, okay, von hier sind wir gestartet, das ist passiert, während geräumt wurde und so lange verändert es sich danach oder eben auch nicht. Vielleicht geht ja auch alles ganz schnell. So, und das haben wir jetzt schon gemacht. Und diese Voruntersuchung, das fand Ende März statt mit der Alcor. Und was wir dort gemacht haben, wir haben Wasser- und Sedimentproben genommen für die Analyse von sprengstofftypischen Verbindungen. Wir haben eine Sedimentbeprobung für benthische Analysen gemacht, um Würmer rauszusammeln oder Infauna, also die Fauna, die im Sediment liegt, um zu gucken, wer lebt eigentlich neben diesen Munitionshaufen und wer lebt ein bisschen weiter weg. Gibt es da Unterschiede? Dann haben wir Sedimenteproben gemacht, um uns die Sedimentschichtung anzugucken, um dann im späteren, während und nach der Bergung zu schauen, wie viel Sediment wurde umgelagert und liegt eventuell oben auf dem Sediment. Und diesbezüglich muss man immer auch wissen, in welche Richtung die Strömung eigentlich geht und wie schnell. Da haben wir also Strömungsmessungen gemacht mit Geräten, die ADCP heißen. Und das haben wir gemacht auf einer Ausfahrt, wie ich schon sagte, im März, während der Alcor 609. Und da sind wir halt in die Lübecker Bucht gefahren, haben da gearbeitet und hatten auch da wieder diese kleinen AUVs mit, um nochmal ein Fotomosaik von jedem dieser Haufen relativ kurz vor der Räumung nochmal anzufertigen. Und die Beprobung, da haben wir uns Schemata überlegt, wie wir das machen. Und da sieht man so zwei Haufen nebeneinander. Und der eine Haufen soll halt geborgen werden, der andere nicht. Man sieht da auch noch so ein paar längliche Körper, das sind Torpedos. Und die roten und blauen und weißen Kreise sind da, wo wir Wasserproben genommen haben oder Sedimentproben oder nehmen wollten und dann auch genommen haben. Und der Cruise Track, man sieht da die Skala, also die Punkte sind 50 Meter voneinander weg, also relativ engmaschig um die Lokation, die geräumt werden soll, haben wir das beprobt. War natürlich sehr vorsichtig, weil da unten liegt ja Munition, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Alle unsere Aktivitäten sind vorher mit dem Kampfmittelräumdienst in Schleswig-Holstein abgesprochen und die haben sich das angeguckt, die haben ihnen das erzählt, haben gesagt, okay, das könnt ihr machen. Und das hat auch alles gut geklappt und ist auch nichts passiert. Jetzt gehe ich mal durch die Geräte, die wir da eingesetzt haben. Das eine für die Wasserbeprobung, da benutzen wir eine sogenannte CDD mit einem Kranzwasserschöpfer. Das sind so zylindrische Plastikröhren, die oben und unten auf sind und die werden dann im Wasser abgesenkt und dann strömt das Wasser durch die Röhre und in einer bestimmten Tiefe kann ich die beiden Enden zumachen. Da drücke ich oben beim Computer auf den Knopf, dann flippen die zu und dann habe ich das Wasser aus einer bestimmten Tiefe sozusagen dort eingefangen und kann es dann, danach kommt das Gerät wieder an Deck und dann kann ich das Wasser abzapfen und kann dann Analysen machen. Das haben wir gemacht und insgesamt haben wir dann halt an 7 Lokationen 9 Proben jeweils genommen in 2 Tiefen und haben also insgesamt 136 Wasserproben genommen, die jetzt noch analysiert werden. Was wir sonst noch genommen haben, sind Sedimentproben, einmal für die biologische, aber auch für chemische Untersuchung. Dafür benutzen wir einen sogenannten Backengreifer. Der wurde auch videogeführt, auf dem Boden abgesetzt, damit wir nicht zufällig Munition mit nach oben baggern. Wir haben natürlich die Lokation auch so ausgewählt, wo wir denken, dass da keine Munition liegt. Die Position haben wir ausgewählt, nicht die Munition. Die Position haben wir so ausgewählt, dass da keine Munition liegt. Und wenn dann dieser Backengreifer nach oben kommt, kann man einfach mit einem kleinen Schüppchen ein bisschen Sediment abnehmen und kann dann da Sprengstoff die Verbindung analysieren, oder in einem zweiten Schritt kann dann dieses gesamte Sediment gesiebt werden und dann kann ich mir angucken, was für Faunen in dieser Sedimentprobe denn dann leben und kann auch an diesen Faunenproben auch nochmal sprengstofftiefe Verbindung analysieren. Also das wurde gemacht. Wir haben weiter noch weitere Sedimentproben genommen, auch Video geführt. Das sieht man hier auch, dieses putzige kleine Gestellchen hier. Das sind vier Plastikröhren drin, die ins Sediment abgesenkt werden. Und wenn man dann diesen Rahmen wieder nach oben zieht, fallen so Füßchen runter, die unten die Röhren bedecken. Und hier sieht man dann auch, dass wir das auch mit einer Kamera gemacht haben, damit wir also wirklich wissen, dass wir keine Munition mit nach oben bringen. Das haben wir eben auch viermal an jeder dieser sieben Lokationen gemacht. Und das haben wir getan, um zu schauen, wie die Sedimentlagerung ist, und haben dann die Sedimentkerne im Profil, kann man das dann ja machen, fotografiert. Und da hat man oben immer so eine hellbraune Schicht und darunter in mehr oder weniger größerer Tiefe eine schwarze. Da wird das Sediment dann nämlich anoxisch, dadurch, dass der Sauerstoff aus dem Wasser nicht so tief ins Sediment eindringen kann. Und wir nehmen diese Kerne jetzt vor der Räumung als Referenz, um nachher zu gucken, wie viel Sediment sich oben drauf gelagert hat. Wir erhoffen uns, dass wir, wenn es wirklich zu einer großen Sedimentaufwirbelung und Umlagerung und Absedimentation kommt, dass wir dann eine neue, anders aussehende Schicht oben drauf sehen können. Deswegen haben wir diese Proben genommen. Wir haben auch wieder Fische gefangen, und zwar mit einem Beam-Trawl oder auch mit Angeln. Und das haben wir natürlich in Gebieten gemacht, wo wir wussten, dass dort keine Munition ist, liegt. Haben wir speziell ausgewählt, sind dann ungefähr 300 Meter gefahren mit dem Netz und hatten auch im März relativ viel Fisch. Das sind meistens dann hier die Kliesche. Die wird dann an Bord noch analysiert. Da wird dann Gallenwasser abgezapft sozusagen oder die Galle abgezapft und dann die Leber extrahiert und auch Fleisch, also Filet extrahiert. Und die werden eben auch analysiert. Parallel dazu haben wir auch ein bisschen geangelt. Das war aber nicht ganz so erfolgreich. Und wir haben diese ADCPs, Akustik-Doppler Current Profiler, am Meeresboden abgesetzt, auch wieder Video geführt. Und die wurden dann auch mit einem ROV, Remotely Operated Vehicle, wieder geborgen. Das sieht man oben rechts. Da gibt es so einen kleinen Haken dann vorne an diesem kleinen Rov dran. Mit dem haben wir dann diese Geräte wieder eingefangen am Ende. Und nur um mal zu zeigen, was man da sieht bei diesen ADCPs, also wie gesagt, Strömungsdaten. Damit kann man die Strömungsgeschwindigkeit messen, auch die Strömungsrichtung und auch die Rückstreustärke. Das ist also ein akustisches System wie ein Echolot. Und je mehr Trübung ich im Wasser habe, desto stärker ist die Energie, die ich wieder aufnehme. Die Wasserschichtung ist zweigeteilt. Oben habe ich eine Wassermasse und darunter eine andere Wassermasse. Das sieht man auch bei der Strömungsrichtung insbesondere. Da gibt es starke Unterschiede in die Strömungsrichtung. Ich habe also wirklich zwei entkoppelte Wassermassen, die ich dort habe. Und das ist natürlich wichtig zu wissen, wenn ich sprengstofftypische Verbindung analysiere. Diese beiden Wassermassen, die mischen sich nicht. Wenn also in der unteren Wassermasse, die dicht über dem Boden ist, sprengstofftypische Verbindungen austreten, dann finde ich die in der oberen Lage, finde ich die nicht. Ich muss also darunter messen. Und deswegen haben wir diese Untersuchung gemacht. Und ich muss eben auch wissen, in welche Richtung denn meine Schadstoffe strömen. Deswegen haben wir hier uns mal angeguckt, in welche Richtung das eigentlich geht. Was wir auch gemacht haben, ist uns Körper angeguckt, die oder einen speziellen Körper angeguckt, den wir schon mehrmals gesehen haben in der Lübecker Bucht. Das ist ein V1-Sprengkopf. Da sehen Sie, dass wir im März 2023, im August und im Oktober 2023 und jetzt wieder im März 2024 waren. Je weiter ich in der Zeit fortschreite, desto weniger von dem Sprengstoff sehe ich. Man sieht also wirklich, wie sich hier über die Zeit von einem Jahr dieser Sprengstoff, Schießwolle 39 oder welcher immer das ist, sich wirklich auflöst. Und das sind eben die Kontaminationsquellen, warum wir in der Lübecker Bucht diese hohen, relativ hohen Konzentrationen an schadstofftypischen Verbindungen haben. Ja, und wir haben mal eine Überschlagsrechnung gemacht. Man braucht gar nicht viele von diesen V1-Sprengköpfen, von denen wir etliche in der Lübecker Bucht haben, um auf die Konzentration zu kommen, die ich in meinen Wasserproben wirklich finde. Und das Wichtige ist, um abzuschätzen, wie denn in Zukunft die Kontamination ist, muss man wissen, wie schnell löst sich das eigentlich. Ja, und das sind eben wichtige, auch wenn sie nicht quantitativ sind, sondern eher qualitativ, sind das wichtige Untersuchungen. Jetzt kommen wir nochmal zum Sofortprogramm. Wie geht es denn weiter? Wir haben jetzt angefangen oder es wurde angefangen, die Definition für den Bau und die Entwicklung dieser Entsorgungstechnologie zu stellen und sich zu überlegen. Das wird jetzt noch ausgeschrieben. Das ist noch nicht angefangen. Es ist noch nicht klar, wer das macht. Es wird jetzt noch daran überlegt, wie ich die Ausschreibung formulieren kann. Und das soll eine Innovationspartnerschaft werden. Das ist eine Möglichkeit, zwischen Bund und Firmen gemeinsam Entwicklung zu machen. Man kann einfach sagen, ich gehe in den Laden, kaufe mir einen Golf oder einen Mercedes oder was auch immer, der ist da, den kann ich von der Stange kaufen. So eine, nennen wir es Räumplattform und Vernichtungsplattform, kann ich nicht von der Stange kaufen, die gibt's nicht. Und es kann Ihnen auch keiner sagen, wie die genau aussehen soll, weil eben das noch keiner gebaut hat. Ein Forschungsschiff können Sie auch einen Antrag für stellen oder können Sie auch einen Auftrag für geben. Da weiß ich im Vorfeld ganz genau, was ich will und kann ganz genau definieren, wie groß, wie lang, wie dick, wie dünn, was für Kräne, was für Winden, welche Farben die Gardinen in den Kabinen haben soll. Das kann ich alles machen. Das kann ich bei so einer Plattform nicht machen, weil wir das einfach noch gar nicht wissen. Deswegen wurde da jetzt diese Innovationspartnerschaft gewählt als Methode, um diese Plattform zu bauen. Und das passiert halt jetzt, das zu definieren und dann wird diese Innovationspartnerschaft etabliert und dann entwickelt halt die Firma sehr eng zusammen mit der Firma Seascape. Das ist also nicht nur eine Firma, sondern das ist ein ganzes Konsortium an Experten, die sich dann gemeinsam überlegen und eng im Austausch mit der wahrscheinlich Konsortium von unterschiedlichen Firmen, die dann diese Räumplattform bauen. Das wird dann halt ein bisschen später passieren. Was aber jetzt schon im Juni passiert, hatte ich gesagt, dass die Munitionsräumung, die Bergung beginnt. Und dann, das soll bis Ende 2024 dann noch abgeschlossen sein. Parallel dazu läuft das Ausschreibeverfahren für die Vernichtungseinheit. Und das soll dann halt in 25 auch getestet werden, soll es gebaut werden und soll es getestet werden, sodass es ab 26 potenziell passieren kann. Grafisch kann man sich das nochmal so vorstellen. Wir haben hier mal die Lübecker Bucht mit Hafen in Neustadt. Und dort wird dann jetzt ja schon die Bergung passiert dieses Jahr schon. Das passiert eventuell mit ROVs, diesen Remotely Operated Vehicles, oder mit Crawlern, also Unterseebagger, das geht auch, ja. Dann haben sie diesen Wet Storage, also unter Wasser eine Lagerkapazität, weil es kann sein, das weiß aber noch keiner, das werden wir im Juli dann wissen, Juli, August wissen, dass die Räumung doch schneller geht, dass ich gar nicht so viel Munition an Land transportieren kann, also ein Teil der Munition, die hier geräumt wird, soll auch an Land transportiert werden, das ist dann aber handhabbare Munition und soll auch in Munster vernichtet werden. Also das ist ein Teil. Und die Erkundung haben wir ja schon gemacht. Also das soll passieren und zu dieser Bergung gibt es halt unterschiedliche Kampfmittelräumfirmen und es gibt eben auch schon diese Unterwasserroboter, die da Munition detektieren und freiräumen und bergen können. Und das sind unterschiedliche Firmen, die sich potenziell auch beworben haben. Das nächste ist dann halt, dass ab wahrscheinlich 25 diese Industrieanlage, diese Vernichtung gebaut werden soll mit den zwei anderen Modulen, mit der Aufbereitung und der Entsorgung. Und das kann man sich mal schematisch so vorstellen. Da hat ThyssenKrupp vor einigen Jahren schon mal eine Idee gehabt, wie denn das aussehen könnte. Das kann so aussehen, das weiß aber noch keiner. Weil die Idee ist halt eine Plattform oder so ein großes Ponton. Das sind dann wahrscheinlich 30 mal 70 Meter oder noch groß. Also das ist wirklich ein großes Ding, so ein bisschen wie eine Ölplattform von der Größe, eine kleine Ölplattform von der Größe, wo dann Kräne drauf sind und wo Kapazitäten geschaffen werden, wo ich halt Munition zerlegen kann und wo dann aber auch gleich die Verbrennung, also die finale Vernichtung vor Ort passiert. Das ist etwas, wenn alles gut läuft, wir in 2026 oder Ende 2025 haben. Und bis dahin sind wir jetzt halt in 2024, gibt es die Ausschreibung, dann gibt es halt diese Definitionsphase, da sind wir jetzt so langsam drin, wo dann validiert wird, okay, was ist wirklich die Anforderung, wie soll die Anlage wirklich ausbauen? Das ist halt diese Innovationspartnerschaft. Und dann gibt es eine Quality Gate, also ein Abbruchmeilenstein. Da wird definiert, wenn ich jetzt gesagt habe, die Plattform soll so aussehen, dann ist sie noch nicht gebaut. Und dann gibt es diesen Quality Gate, da wird gesagt, okay, wenn diese und diese Bedingungen in Zukunft erfüllt sind, dann fangen wir jetzt auch erst an zu bauen. Und dann wird gebaut und dann wird getestet und dann wird hin und her geguckt, klappt das auch alles? Und wenn alles gut ist, ist dann 2026 diese Plattform da. Was dann für uns heißt, dass es generell vorangeht mit der ganzen Räumung und mit der Idee, Munition aus dem Meer zu räumen. Und wir dann auch in 2026 bei dem Testen dieser Plattform auch wieder ein Umweltmonitoring machen werden. Und damit bin ich am Ende. Vielen lieben Dank fürs Zuhören.
Das war der Meeresgeologe Jens Greinert über die geplante Bergung von Munition in der Lübecker Bucht. Er hat seinen Vortrag gehalten am 17. April 2024 an der Universität Hamburg, und zwar im Rahmen der Ringvorlesung Sustain Mare, Schutz und nachhaltige Nutzung unserer Meere und Küstenregionen. Noch ein Tipp für euch. Wir beim Hörsaal, wir sind wieder live unterwegs und ihr könnt, wenn ihr mögt, dabei sein. Wir sind am 8. Juni in Magdeburg. Dort findet zum ersten Mal statt das Tomorrow Labs Festival am Wissenschaftshafen. Wir haben dort für euch einen Live-Vortrag von Ute Seeland, und in dem geht es um geschlechtersensible Medizin und wie eine gerechtere Gesundheitsversorgung aussehen könnte. Alle Infos dazu, die findet ihr bei uns auf der Seite.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.